Die Literatur ist seine Leidenschaft. 6 Jahrzehnte lang hat Otto Stender zusammen mit seiner Frau als Buchhändler gearbeitet und 2014 das eigene Geschäft geschlossen. Seitdem engagiert sich der Ruheständler verstärkt für den Verein Mentor, die Leselernhelfer, den er 2002 selbst gegründet hat. Mehr als 13.000 Ehrenamtliche unterstützen dabei bundesweit Kinder und Jugendliche, die durch die individuelle Förderung nicht nur besser lesen lernen. Wie wichtig Lesen für das ganze Leben sein kann, das hat Otto Stender, in Hannover zu Hause und inzwischen 84 Jahre alt, auch selbst erfahren.
Like birds singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise.
Lesen ist wie atmen. Und wie könnte man leben, wenn man nicht atmet? Das wäre schlimm. Wer als Schüler nicht richtig lesen lernt, erhält die Höchststrafe. Sein Urteil lautet lebenslänglich. Derzeit haben wir 8 Millionen funktionale Analphabeten in Deutschland und jedes Jahr kommen 200.000 dazu. Das macht jemanden fassungslos, der ja lesend geboren ist praktisch, wie viele in unserem Land, das sogenannte Bildungsbürgertum, Leser, die meistens schon etwas älter sind, denn heute hat man ja andere Spielgeräte. Als mein Zwillingsbruder und ich, Heiner, der später auch Buchhändler wurde, wie ich, als wir unserer älteren Schwester, um ein Jahr älteren Schwester Katja, beim Lesen zusahen, eigneten wir uns das selbst an. Als wir 1943 zur Schule kamen, hatten wir den Robinson Crusoe und den Tom Sawyer und den Huckleberry Finn und den Sigismund Rüstig und natürlich die deutschen Heldensagen schon gelesen und konnten uns sogar mit anderen Schülern austauschen in der Klasse. Es waren 4 Klassen in dem Raum und innerhalb der ersten 2 Jahre übersprangen wir 2 Klassen und kamen dann zur Prüfung zum Schiller-Gymnasium in Hameln, bestanden diese Prüfung beide, aber es wurde, weil es wenig Schulen gab und viele Schüler zum Gymnasium wollten. Es wurde nur 1 Schüler angenommen aus einer Familie. So musste ich alleine dahin, obgleich ich nicht der Intellektuelle, sondern der Empathische war. Ich weiß nicht, warum die mich genommen haben. Und mir brach das Herz. Ich war von meinem Bruder getrennt, mit dem ich ein Doppelwesen war. Wir gratulierten uns nicht mal zum Geburtstag, sondern sagten, heute haben wir ja Geburtstag. Das heißt, wir waren ein Herz und eine Seele, gingen auf der Straße mit dem Arm über der Schulter des anderen, wie siamesische Zwillinge, und das war normal für uns. Ich brauchte also ein 1/2 Jahr, um die Pauker auf dem Gymnasium davon zu überzeugen, dass sie mit mir einen totalen Fehlgriff gemacht hatten und dass ich da nicht hingehörte. Und da war ich froh. Ich kam nach Koppenbrügge, ging noch das 1 Jahr in die 5. Klasse zur Volksschule, und dann meldeten wir uns bei einer Mittelschule in Hameln an. Wir standen die Prüfung natürlich auch beide, wurden auch beide genommen. Wir waren beliebt bei den Lehrern. Wir waren auch beliebt, weil immer mal was von den Stender-Brüdern in der Deister- und Weser-Zeitung stand. Die spielten zum Beispiel Akkordeon und Gitarre und sangen dazu Weihnachtslieder bei Flüchtlingen und machten andere Dinge. Wir durften zum Beispiel, wer laut war, den mussten wir an die Tafel schreiben, hinten. Oder wir fuhren bei Radtouren, einer vorne, einer hinten, dazwischen die Klasse und der Lehrer auf- und abpendelnd. Oder wir durften die Schulspeisung ausgeben. Und da kriegte natürlich auch nur einen Nachschlag, wer sich mit uns gut stellte. Das heißt, wir waren als Schläger erzogen worden, wie alle anderen auch im Dritten Reich. Es wurde nach Schreber erzogen. Und als 1943 mein Vater schwer kriegsbeschädigt nach Hause kam, da übernahm der die Erziehung und prügelte mit der Hundepeitsche in die Kniekehlen oder auf die Lederhose. Und ein deutscher Junge weint nicht, wir weinten natürlich nicht, sondern wir guckten uns verachtungsvoll an. Und mein Vater hatte dort viele Bauern kennengelernt und konnte seinen Kameraden bei der Reiter SA in Uelzen billiges Futter besorgen. So machte der Karriere. Er war zum Obersturmbannführer geworden. Und wir waren also auf der Mittelschule. Und dort griff mich irgendwann mein geliebter Musiklehrer auf dem Schulhof. Er sagte, Horche, du bist Nazi. Nein, habe ich gesagt. Nazi ist ein Schimpfwort. Ich bin Nationalsozialist. Nicht zu überhören, mein Junge. Wollen wir Freunde bleiben? Wollen wir Freunde bleiben? Horche, guck im Bücherschrank deines Vaters. Zweite Reihe, wenn er drei Reihen hat, dritte Reihe. Da steht Mein Kampf. Und dieses Buch wirst du lesen. Und dann meldest du dich bei mir. Ich habe geguckt, es war dritte Reihe. Es standen 7 Ausgaben. Und alle waren unberührt. Das weiß ich jetzt und sah ich damals. Denn ich hatte ja schon Bücher gelesen und wusste, wie die aussehen, wenn man da richtig drin liest. Die waren nicht gelesen. Die meisten Nazis haben dieses schreckliche Buch nicht gelesen. Ich las dieses Buch in einem grauenhaften Stil geschrieben. Damals las ich Eichendorff und Hermann Hesse mit meinen 11 Jahren und wusste auf halbem Wege schon, dass es nicht die Lehrer waren, die uns auf Befehl der Siegermächte belogen, sondern die Väter. Und ich habe es zu Ende gelesen. Und dann wurden wir wieder Freunde. Das war das erste Buch, was mein Leben total verändert hat. Ich wollte als Junge Pastor werden. Ich war fromm, hatte eine fromme Oma, hatte einen Patenonkel, der Pastor war und kannte das Neue Testament halb auswendig und habe mir vorgenommen, gleich nach der Konfirmation, Alte Testament. Dann habe ich dieses Alte Testament gelesen und habe den lieben Gott entdeckt, wie er Menschen vernichtend durch die Wolken zog und habe ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich abends im Bett die Hände nicht mehr zum Gebet falten, sondern beiseite legen konnte. So wurde ich durch die Lektüre dieses schrecklich vulgären und schlimmen Buches zum Agnostiker.
Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free.
Wir waren ja von Hannover kommend, wo in der Eilenriede der höchste Rodelberg 6 Meter hoch war, waren wir nach Koppenbrügge gekommen und hatten dort auch gerodelt. Und ein Bauer hatte 2 Riesenwiesen geöffnet mit einem schmalen Durchgang und rechts und links war Stacheldraht. Und dort hat mich im Winter 43 der Heiner, der Stärkere, der hinten saß und lenken musste, in den Stacheldraht gefahren und hat mich dann auf dem Schlitten mit einer getropften Blutspur bis zur Schule gebracht. Ich habe nicht mal Schläge gekriegt von meiner Mutter, weil sie sah, das ist ja nicht gut, sondern sie ist mit mir, nachdem der Dorfarzt sowas nicht nähen konnte, es waren 3 Riesenschrammen auf der Wange, nach Hameln. Und in Hameln wurden ja alle Präparate und Schmerzmittel, die wurden für sterbende junge Soldaten, die meistens auch 17 waren oder so, gebraucht. So hat mich die junge Ärztin, ich musste bis 12 Uhr nachts warten, weil da noch Soldaten wegstarben oder gerettet werden konnten. Dann hat mir die Ärztin eröffnet, also kein Betäubungsmittel, das ist keine Spritze, wir müssen das so nähen. Und hat dann, als sie anfangen wollte, zu meiner Mutter gesagt, Frau Ständer, und Sie gehen bitte raus, das möchten wir Ihnen nicht zumuten. Meine Mutter kam an mein Ohr und sagte, mein Junge, ich möchte keinen Piep hören. Sie hat tatsächlich keinen Piep gehört. Ich habe diese unerträglichen Schmerzen wie ein deutscher Junge hingenommen. Und später, meinem Zwillingsbruder, mit dem ich eigentlich so einig war, habe ich das ein Vierteljahr später erst erzählt. Du, ich glaube, ich habe geweint. Mir ist Wasser aus den Augen gelaufen. So war die Erziehung, die war nach Schreber geordnet. Schreber empfahl, Kinder notfalls schon mit 2 Jahren zu prügeln. Dann würden sie gehorsam werden. Wir waren teils gehorsam. Wir prügelten uns, mit anderen. Später, als mein Zwillingsbruder mich beschimpfte, weil ich in der SPD blieb, vor Publikum, großem Publikum beschimpfte, der SPD, die noch Kernkraftwerke baute und duldete. Er gründete mit Heinrich Böll und anderen zusammen die Grünen. Dann waren wir hin und wieder richtig getrennt. sind aber immer wieder zusammengekommen. Spätestens dann beim Reiten. Neben seiner Buchhandlung züchtete er Pferde. Und so waren wir viel unterwegs im Gelände, Weserbergland. Und irgendwann hatte er keine Zeit mehr. Dann bin ich umgezogen mit meinem Pferd. Und an Reiterhöfen sind immer kleine Mädchen. Die wollen auch reiten, die wollen Pferde pflegen und striegeln. Da lernte ich Vanessa kennen. Vanessa stand mit großen Augen da. Die anderen drehten schon ihre Runden. Ich sagte, du bist auch reiten. Ja, sie durfte reiten. Ich merkte, sie konnte sehr schnell wunderbar reiten und pflegte mein Pferd, das Tollste. Und sie kriegte natürlich nach wenigen Tagen dann schon von mir ein hinreißendes Buch geschenkt, für ihr Alter geeignet. Als ich 3 Tage später wiederkam, fragte ich, na, wie findest du es? Ich hatte noch keine Zeit. Nach 8 Tagen hatte sie auch noch keine Zeit und nach 3 Wochen immer noch nicht und ich wurde stutzig. Sie hat auch einen eng beschränkten Wortschatz. Dann habe ich die Mutter gefragt, wie wäre es, wenn ich Vanessa und ihre beiden jüngsten Schwestern fördere im Lesen. Vom Lesen kommt alles. Ja, wenn sie das wollen. Und da waren noch 3 andere Geschwister, sie war alleinerziehend. Die Jungs waren schon leicht polizeinotorisch. Und da bin ich in diese Familie eingebrochen. Da habe ich die 3 jüngsten Schwestern 3-mal in der Woche für 2 Stunden gefördert. Nach einem Jahr war Vanessa Klassenbeste. Heute ist sie Wissenschaftlerin. Das heißt, die hätte damals den Hauptschulabschluss vielleicht geschafft, mehr aber auch nicht. Und in dem Jahr, als ich diese Arbeit an den Schwestern übernahm, hatte die Bertelsmann Stiftung gerade davon berichtet, dass jemand, der eine Lehrstelle bekommt, eine mittlere Reife haben muss. Das heißt, da ist sie weit drüber hinausgekommen. Später habe ich noch einen anderen hoch bemerkenswerten Schüler gehabt, Florim. Florim war mit seinen Eltern aus dem Kosovo geflohen, hier aufgewachsen, konnte nur Rade brechen, weil die Eltern auch nur Rade brechen konnten, war auch nicht in den Kindergarten gegangen, kam zur Schule und wurde ausgelacht, weil er so wenig Deutsch konnte. Er verschloss ab sofort seinen Mund, sagte kein Wort mehr, kam zu einer Sprachbehindertenschule, wo er auch kein Wort sagte, während er beim Fußballspielen auf dem Schulhof krähte wie ein Hahn. Das heißt, er hatte gesagt so, ich nix retten. Und aus diesem Jungen ist ein wunderbarer junger Mensch geworden. Wir haben dann 3-mal in der Woche in meiner Buchhandlung damals zusammengesessen und haben gearbeitet. Und er hat mittlerweile in Filmen mitgewirkt und ist selbstbewusstes Vereinsmitglied, zahlendes Mitglied und arbeitet auch als Mentor. Das haben wir oft erlebt bei Kindern, die aus ihrer Höhle, aus ihrem Kokon herausgekratzt worden sind durch diese geduldige, feinfühlige, nie rügend, sondern beim kleinsten Fortschritt lobend, hochlobend arbeitenden Mentorinnen und Mentoren. Das heißt, diese Einzelförderung ist unglaublich erfolgreich. Nur 2%, das haben viele Evaluationen an Schulen in Städten und hier und da gezeigt, fallen durch den Rost. Die anderen erreichen ein Schulziel, machen zumindest den Hauptschulabschluss, wenn nicht den Realschulabschluss, manche studieren. Und hätten keine Chance gehabt, wären im sozialen Netz oder in der Kriminalität geendet.
Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night.
Am 1. April 1954 begann meine Lehre in Hannover. Am selben Tag die meiner Frau Johanna in Friedrichshafen am Bodensee. Als Jungbuchhändler machte man damals noch Wanderjahre, nicht zu Fuß, mit dem Zug und in der Regel nach Süddeutschland, weil dort die großen und interessanten Verlage waren und weil uns das buchhändlerisch eben am aufregendsten erschien. Wir lernten uns kennen in Stuttgart als Kollegen. Ich arbeitete dort. Eine junge Frau kam rein, sie kam vom Baden, hatte nasse Haare und sagte, guten Tag, ich möchte gerne Buchhändlerin bei Ihnen werden. Und wir guckten uns an, es war Liebe auf den ersten Blick. Vor einem Jahr haben wir Diamantenhochzeit gefeiert. Meine Frau bekam dann in schneller Folge, in 3,5 Jahren waren es 4 Kinder. Und ich betrieb die Buchhandlung mit Lehrlingen alleine, bis sie dann, nachdem die Kinder flügge waren, zu mir stieß. Dann trennten sich alsbald unsere Wege. Ich kaufte die vorletzte der sozialdemokratischen Volksbuchhandlung. Ein ziemlich schlimmer Laden, den ich zu einer hochliterarischen Buchhandlung machte, bei der die wichtigsten und bedeutendsten Autorinnen und Autoren Deutschlands sich die Tür in die Hand gaben. Von Günter Grass und Siegfried Lenz und Peter Rühmkopf und vielen, vielen anderen. Es machte also Spaß, literarisch zu arbeiten. Aber irgendwann machte diese Buchhandlung wie 60% der anderen Buchhandlungen in Deutschland pleite, weil die Leute nur noch Taschenbücher kauften. Man konnte darauf warten, dass im nächsten Jahr das Taschenbuch erschien. Und weil die Leute andere Dinge betrieben und weil Amazon dazu kam und. Man darf sich nicht kleinkriegen lassen. Ich kehrte dann zu meiner Frau in ihre kleine Buchhandlung zurück. Sie wollte nicht Chefin von 18 Angestellten sein, sondern wollte bei ihren alten Kunden bleiben. Und so haben wir die letzten Jahre bis 2014 dort verbracht, dort nicht pleite gemacht, sondern aufgehört, weil wir 60 Jahre Buchhändler waren. Vom 1. April 1954 bis zum 31. März 2014. Seitdem haben wir viel Zeit, eigentlich 24 Stunden am Tag, um an der Leselernhilfe zu arbeiten. Eigentlich wollte ich eine Bürgerinitiative gründen, eine bundesweite, um dieser Sache beizukommen, mit Hilfe des Bildungsbürgertums. Ich hatte schon während der Zeit, als ich Vanessa und ihre Schwestern mit so großem Erfolg förderte, immer wieder, wenn ich es erzählte, von Leserinnen und Lesern gehört, mein Gott, das würde ich ja auch machen, wie schön. Was für eine wundervolle Aufgabe. Das heißt, ich wusste, es steckt ein ungeheuerliches Potenzial an Bildungsbürgerinnen und Bildungsbürgern im Land, das geweckt und an die Arbeit gebracht werden muss. Ich merkte dann aber schnell, dass eine Bürgerinitiative nicht angemessen sei, weil man gemeinnütziger Verein sein muss, um zum Beispiel Sponsoren Quittungen geben zu können oder um die Mentorinnen bei ihrer Arbeit zu versichern, wenn sie zur Schule fahren oder wenn sie mit dem Kind irgendwo hingehen. Deswegen also der Verein, der 2002 in Hannover zum ersten Mal gegründet wurde. Es gab dann über die hannoverschen Medien eine wunderbare Begleitung, die nach wenigen Monaten schon die ersten 300 Mentorinnen und Mentoren aufs Tapet brachten. Und so setzte sich das fort. Ganz schnell entstand in Hamburg der zweite Verein, immer noch einer der größten, neben dem hannoverschen. Es setzte sich in Niedersachsen fort. Und als wenig später, 2-3 Jahre später, Vanessa und ich bei Anne Will, bei einer ihrer ersten Sendungen auftauchte, die 8,5 Millionen Zuschauer hatte, da haben wir wohl Eindruck gemacht und hatten mehrere Vereinsgründungen deutschlandweit zur Folge, hatten aber das Potenzial im Büro überhaupt noch nicht, um das so abarbeiten zu können, das Interesse, wie es hätte geschehen müssen. So sind es eben bis jetzt erst etwa 80 Vereine in Deutschland, wunderbare Mentorinnen und Mentoren dabei, die klar im Kopf sind und diese Arbeit begeistert machen, im Stil einer Win-Win-Situation, ihr Leben durch den Umgang mit diesen Kindern, denen sie helfen, bereichern, aber wirklich bereichern und glücklich werden. Ich kriege solche Post sehr häufig von Frauen, sind es in der Regel, aber hin und wieder auch ein Mann, die vereinsamt, verwitwet, verlassen von verstorbenen oder dementen Freundinnen und Freunden aus der Einsamkeit herausgehoben sind und jetzt begeistert diese Arbeit machen. Manchmal mit 2 Kindern an 2 Tagen der Woche oder an 4 Tagen der Woche. Es ist eine Sache, die nicht nur Schülern hilft, sondern auch der Generation, die als Leser geboren ist. Nicht gewissermaßen mit dem Buch im Arm geboren und begeistert liest und diese Könnerschaft und diese Begeisterung gerne weitervermittelt. Thank you. Prinz Charles wollte in Großbritannien so etwas machen. Die haben viele, viele Kinder, denen es ähnlich geht wie unseren Förderschülern. Und er hatte sich europaweit umgetan, um auf eine angemessene Leselernhilfe zu stoßen und war auf Mentor gestoßen worden. Lud Vanessa und mich dann auch in die Botschaft in Berlin ein. Vanessa hatte den Hof nichts geübt. Ich sprach ihn an, sagte, guten Tag, königliche Hoheit. Ich spreche ein schrecklich schlechtes bisschen Englisch und weiß, Sie waren auf Eton und haben Deutsch gelernt und haben einen deutschen Papa. Sie können Deutsch. Sprechen wir Deutsch? Und ich spreche ein schreckliches bisschen Deutsch, aber wir haben eine gute Dolmetscherin. Und dann hat er mich von der Dolmetscherin eine Dreiviertelstunde über Mentor ausgefragt und ist frohen Herzens losgezogen nach Großbritannien, um dort Mentor zu machen. Er hat das nicht geschafft. Er hat das nicht geschafft, wie es auch deutsche Kultusminister oder Oberbürgermeister, die es gewissermaßen qua Amt verabfolgen wollten, nie geschafft haben. Keine einzige Initiative von einem Politiker geschaffen. Das geht nur per Graswurzeltechnik. Das heißt, da ist die Mentorin, die Freunde, Verwandte, Bekannte in derselben Stadt, irgendwo in Deutschland hat, ihr von diesem wundervollsten Ehrenamt und dem wichtigsten Ehrenamt, das man überhaupt ausüben kann, erzählt und infiziert. Und wenn das irgendwann nach Corona wieder so infizieren könnte, wie wir uns erhoffen, dann haben wir hoffentlich bald, vielleicht in ein oder zwei Jahren, mindestens 50.000 oder 60.000 Mentorinnen und Mentoren. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Der Bücherfreund und Leselernhelfer Otto Stender war heute zu Gast in den erlebten Geschichten. Unser Autor Ralf Gödde hat ihn in Hannover besucht. In der nächsten Sendung, am kommenden Dienstag, erzählt Angelika Ober, Gründerin und Leiterin eines privaten Boulevardtheaters in Münster. Erlebte Geschichten auf WDR 5, ab 20.04 Uhr.
WDR 5.